Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Und bis 12 Uhr mit Natalia Avellon, Schauspielerin und Sängerin und bekannt geworden in jenem Film, in dem sie die 68er-Ikone Uschi Obermeier dargestellt hat. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walk in town on silver spurs that jingle too.
Wille Wallo und Natalia Avellon, 10 Jahre ist es her.
Guten Morgen.
Erstmal.
Guten Morgen. Schön hier zu sein.
Wie geht's Ihnen?
Ja, sehr gut. In Stuttgart immer sehr gut.
Ja, weil Ettlingen nicht allzu weit weg ist?
Weil Heimat, weil hier aufgewachsen, weil in Stuttgart gefeiert als Teenager und ich fühle mich hier sehr wohl.
Sie sind aus dem Badischen nach Stuttgart gefahren als Teenager, um zu feiern?
Ja.
Okay.
Nachts. Aha. Hin und zurück, manchmal hier übernachtet, im Auto sogar.
In der Summe gute Erfahrungen?
In der Summe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
Schön.
Fußball-WM, da haben wir im Auto übernachtet, kann ich mich erinnern. Wann
2006?
Wird das
gewesen? 2006 war die Fußball-Weltmeisterschaft, das Sommermärchen, das damals noch so hieß.
Ja, ja, ja.
Mit das viel Open-Air-Geschichten
und so. Ja. Stuttgart hat getobt.
Wie ist es, gerade gehört, Wille Wallo, dieses Duett Summer Wine, das nach 10 Jahren wieder zu hören?
Es ist sehr schön, es zu hören, weil es immer wieder Emotionen weckt in mir.
Welche?
Melancholie, Nostalgie, es ist wirklich 10 Jahre her. Es erinnert mich daran, wie schnell die Zeit vergeht auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie schön die Erfahrung war.
Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit mit dem finnischen Musiker Wille Wallo gekommen?
Wir haben den Song aufgenommen für den Soundtrack von Das wilde Leben, für den Film damals, meine Debütrolle. Und der Regisseur hatte die Idee, dass ich den Titelsong einsingen sollte. Ich war da offen natürlich, habe gesagt, klar, warum nicht? Und dann hat er sich Marilyn Manson gewünscht oder David Bowie. Der lebte damals noch, das war noch toll. Das war etwas hochgegriffen, aber Wille Wallo hat zugesagt. Dem hat das gefallen. Bela B. hat damals abgesagt, wie ich im Nachhinein erfahren habe. Und Wille hat dann gesagt, schöner Song, schönes Original, mache ich.
Und das Ergebnis natürlich insofern beeindruckend, weil in Deutschland, glaube ich, Nummer 2 in den Charts, in Finnland Nummer 1.
Nummer 1, genau.
Okay.
Wir waren noch irgendwo in Griechenland, Dänemark unterwegs in den Charts und das ist so surreal.
Was die Melancholie und die Sentimentalität angeht, gilt das auch für den Film? Ein wildes Leben, also die Verfilmung des Lebens der Uschi Obermeier?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es war, ich würde sagen, eine der schönsten Momente oder Zeiten meines Lebens. Die erste Hauptrolle in einem Kinofilm, zurück in die 60er Jahre, also was heißt zurück, ich bin ja 80er Jahre Kind, 60er Jahre mitzuerleben, die sexuelle Revolution, die Politik und alles, also da einzutauchen, das erste Mal Indien.
Wie haben Sie sich in Vorbereitung der Rolle diese Zeit erarbeitet?
Sehr viel gelesen. Ich habe Uschi getroffen, Uschi Obermeier, ich habe Rainer Langhans getroffen, ich habe sehr viel recherchiert, ich habe mir sehr viele Dokus angeschaut, Filme angeschaut, ich hatte viele Audiokassetten, ich musste mir die Stimme von Uschi Obermeier antrainieren und so weiter. Also sehr viel recherchiert über ein Jahr.
Was hat Sie besonders beeindruckt an und in dieser Zeit damals?
Die Rebellion und die Revolution und die Vision der jungen Menschen damals, da war nicht alles zugänglich. Sie hatten das Internet nicht, sie hatten keine Handys, alles war etwas schwieriger zu erreichen und dadurch wurde mehr investiert und mehr Herzblut reingesteckt und Euphorie und Musik spielte eine wahnsinnig große Rolle. Da war die Jugendbewegung einfach sehr stark und das hat mir sehr imponiert.
Was Uschi Obermeier angeht, da ist auch eine bemerkenswerte Freundschaft entstanden. Können Sie sich noch an die allererste Begegnung mit Uschi Obermeier erinnern?
Ja, ganz genau. Das muss 2005 oder 2004 gewesen sein. Ich bin zum ersten Mal im Leben nach Los Angeles geflogen. Wir haben uns getroffen auf einem Wochenmarkt, mittwochs, Wochenmarkt. Und sie kommt mir von Weitem entgegen und ich ihr. Und dann dachten wir beide so, okay, da ist eine Ähnlichkeit zu sehen. Und der Kartoffelverkäufer, bei dem wir dann Halt gemacht haben, den sie kannte, meinte so, Uschi, ist das deine Cousine oder Schwester? Das war natürlich super für sie. War ein guter Start.
Ist natürlich für beide irgendwie am Anfang, vermute ich jedenfalls, ein bisschen seltsam und komisch für sie, weil sie sieht eine junge Frau, die sie darstellen wird, und sie sehen sozusagen die Blaupause.
Genau, ja. Also ich war natürlich sehr aufgeregt, sie genauso. Die Sympathie aber war von Anfang an da und das war unser Glück. Wir mochten uns einfach gerne. Das war aufregend.
Wir haben vor ein paar Jahren mit dieser Uschi Obermeier mal eine Sendung gemacht.
Ich sehe mich nicht als Ikone, aber wenn die anderen das sagen, be my guest.
Also. Hat es ein Interview gegeben, in dem nicht nach Rainer Langhans und Keith Richards gefragt wurde?
Kaum.
Wobei es ja auch zwei Männer waren, die eine große Bedeutung für ihr Leben hatten bzw. haben.
Ja, aber immer die gleichen Geschichten. Und das war ja der Grund, warum ich das Buch gemacht habe, damit ich mal endlich aus diesem kleinen Viereck rauskomme. Und es ist einfach wirklich nach all den Jahren so langweilig für mich, immer die gleichen Fragen beantworten zu müssen.
Tja, Uschi Obermeier und die immer gleichen Fragen. Sie klangen da so ein kleines bisschen genervt, kann das sein?
Ach ja, das kann ich verstehen. Auf der einen Seite, weil man wirklich, hat sich weiterentwickelt und ist wirklich politisch geworden, muss man sagen, im Gegensatz zu den 60ern.
Und
ist
geht jetzt aus Amerika weg?
Genau, aufgrund auch der Politik. Ja. Aufgrund der Trump-Politik, die sie einfach aufregt, nervt und traurig stimmt sozusagen. Und auch die Wetterbedingungen, die Feuer, die Winde.
Also sie lebt oberhalb von Los Angeles.
Genau, im Topanga Canyon, sehr, sehr weit oben. Und ich kann verstehen, wenn sie macht ja Schmuck, ganz tollen Schmuck, wirklich, den es so noch nicht gegeben hat. Und sie sammelt zum Beispiel Totenköpfe, die sie findet.
Wo findet man
von Äffchen, von irgendwelchen Vögeln im Wald, da wo sie lebt, eben im Canyon, und versilbert sie. Also verarbeitet sie mit Silber und beleuchtet sie. Total toll.
Geht sie jetzt zurück nach Deutschland oder was macht sie?
Nach Portugal.
Nach Portugal.
Aufgrund des Wetters. Deutschland ist doch ein bisschen zu kalt und grau im Winter und sie ist die Sonne gewöhnt und hat für sich Portugal entdeckt und geht jetzt im Alter von 74, startet sie einfach nochmal alles neu, was ich einfach grandios finde.
Respekt.
Ja.
Wir haben gerade im O-Ton gehört, die beiden Namen, Rainer Langhans, der, wenn ich es richtig erinnere, mit dem Film nicht so schrecklich zufrieden war, weil er dargestellt wird im Film als ein nicht besonders toller Liebhaber.
Aber ja, da kommt das Ego
des Mannes.
Hoch, des Mannes, genau. Ich habe Rainer kennengelernt, wir verstehen uns sehr, sehr gut. Insofern, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass er den Film so kritisiert hat. Aber ich werde ein Wörtchen mit ihm, ein Hühnchen rupfen.
Matthias Schweighöfer hat Rainer Langhans gespielt. Wie war da die Zusammenarbeit mit ihm?
Sehr lustig. Ja? Matthias Schweighöfer ist ein sehr, sehr lustiger, intelligenter junger Mann und sehr talentiert. Und
angenehm?
Ja, sehr viel Freude gemacht. Wir hatten wirklich viel zu lachen. Gerade bei unseren Bettszenen sozusagen, da ist man doch etwas geniert. Ja. Und
wer hat Keith Richards gespielt?
Keith Richards hat Alexander Scheer, ein ganz, ganz toller Kollege von mir, gespielt. Wunderbarer Theater, Schauspieler, Kinodarsteller, sehr talentiert.
In die Rolle musst du auch mal reinfinden.
Der hat sich aber sowas von reingefunden.
Ja?
Der hat auch mit Keith Richards kommuniziert per Fax und ich glaube telefoniert. Und für den war das der Trip seines Lebens, diese Rolle zu spielen.
Sie werden ja für den Rest ihrer Karriere immer mit diesem Film und mit diesem Projekt verbunden bleiben. Ja. Ist das Fluch oder ist das Segen?
Anfangs habe ich es als Fluch empfunden, mittlerweile als Segen. Und zwar aus diesem Grund, weil dieser Film und Summer Wine, der Song, so viele Generationen zusammenbringt. Die Generation der 60er hat ihn gesehen oder kennt den Song. Und mir schreiben heutzutage ganz viele junge Mädchen, die sagen, ich habe den Film gesehen, die Klamotten und dieses Ganze, diese Aura und Atmosphäre. Und das finde ich so toll. Jung, alt, mittendrin, also das ist schön, das ist ein tolles Gefühl.
Hatten Sie, als das Angebot kam und klar war, Sie spielen schon halt auch diverse Nacktszenen, damit Probleme, damit auch immer in Verbindung gebracht zu werden?
So weit habe ich nicht gedacht, so nachhaltig habe ich nicht gedacht. Ich habe mich erstmal darauf fokussiert, überhaupt diese Hauptrolle als Herausforderung anzunehmen, weil man ja doch viel Verantwortung hat, eine Hauptrolle zu übernehmen in einem Projekt. Da wird ja viel Geld investiert und daran habe ich nicht gedacht. Beim Casting wurde mir dann klar, gut, das wird dann ein bisschen freizügig, wobei es so eine Das waren die 60er Jahre. Es ist eine natürliche Art und Weise, mit seiner Sexualität umzugehen, die da quasi gezeigt wurde. Diese Revolution, diese sexuelle.
Und es war auch Ausdruck des Protestes damals gegen das spießige Elternhaus.
Das war Politik auch, muss man sagen, in dem Fall. Also im Film gibt es keine sinnlosen Nacktszenen. Das gehörte alles in den Kontext. Und insofern, natürlich habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich war ein junger Mensch, der noch nie so nackt vor der Kamera stand, aber da gab es auch andere wichtige Szenen, die nichts mit Nacktheit zu tun haben.
Als junge Frau mit Mitte 20, wie haben Sie versucht, diese Uschi Obermeier zu treffen? Möglichst 1:1 oder auch ein Stück weit abgesetzt?
Ich wollte mich nicht absetzen, weil sie doch eine Type verkörpert, ja, also allein von ihrer Stimme, von ihrem Duktus, ihrer Körperhaltung, ihrer Körperlichkeit, da wollte ich jetzt nicht frei interpretieren, sondern ich wollte es schon wirklich wiedergeben und sie lebt ja noch, Gott sei Dank, ja, insofern konnte ich da jetzt nicht völlig ausflippen, kreativ, aber das war okay.
Wie hat sie eigentlich reagiert, als sie den Film das erste Mal gesehen hat?
Sehr positiv.
Ja?
Das war das größte Kompliment für mich, egal was die Kritik, wobei wir haben gute Kritiken bekommen, aber sie war der größte Kritiker für mich und ausschlaggebend und sie war glücklich.
Ja.
Das war toll.
Würden Sie sagen, diese Frau ist ein Vorbild auch insofern, als sie ein eigenes, ein selbstbestimmtes, ein sehr ungewöhnliches Leben bis heute führt?
Ein sehr buntes Leben. Sie hat wirklich sehr viel zu erzählen und ich spreche da nicht nur von Affären mit Mick Jagger und Keith Richards, sondern eben von dieser ganzen Epoche, von dieser Rebellion. Als unpolitischer Mensch, der als dumm in Anführungsstrichen abgestempelt wurde von der Kommune, zu rebellieren, zu sagen, ich bin, wie ich bin. Ihr habt doch Probleme mit euch, eurem Körper und eurer Seele. Da gehört auch Mut dazu. Ja? Also sie war schon auf eine Art mutig und sehr weltoffen und war sich selbst immer sehr treu, was auch mein Lebensmotto ist.
Und erfindet sich ein Stück weit dann doch immer auch wieder neu, weil sie jetzt mit Mitte 70, um es nochmal zu sagen, in ein Land zieht, das sie eigentlich gar nicht kennt, nämlich Portugal.
Portugal.
Die Sprache. Große Leistung.
Kennt sie nicht, sie hat keine Freunde dort. Es ist wirklich Neuland und neue Herausforderungen.
Aktuelles Projekt ist, glaube ich, die abgedrehte zweite Staffel der ZDF-Krimi-Reihe The Team.
The Team, genau. Läuft jetzt gerade sonntags ab 22 Uhr eine politische Krimi-Serie.
Richtung Skandinavien?
Genau, Beteiligung von Belgien, Dänemark und Deutschland, Interpol. Es gibt viele Stränge. Es gibt einmal die Thematik der Flüchtlinge. Sechs Flüchtlinge werden anfangs umgebracht. Eine flüchtet, hat Kunst bei sich. Also geht es auch um Kunstschmuggel und Raub. Dann erfährt man, dass mit Kunstschmuggel wiederum Terrorismus finanziert wird, was auch sehr spannend ist. Mhm. Und dann gibt es wieder die rechte Bewegung. Also es sind viele interessante Stränge.
Und Sie spielen eine gewisse Elena Weiß.
Was
ist Elena Weiß für eine?
Elena Weiß ist eine sehr gerissene Person, eine Galeristin, Kunsthändlerin, die Ex-Frau von Gregor Weiß, gespielt von Jürgen Vogel. Wir haben immer noch ein heimliches Verhältnis. Marie Bäumer spielt seine aktuelle Partnerin. Und
Das klingt ja nach einer sehr passablen Besetzung.
Ja, Marie Bäumer, eine sehr,
Vogel,
ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mit Marie Bäumer und Jürgen zum ersten Mal gedreht. Mhm. Tolle Kollegen, also herzlich, super, hat Spaß gemacht.
Jetzt wird es möglicherweise Leute geben, die sagen, schon wieder eine Krimi-Reihe im deutschen Fernsehen.
Ja, gut, ich bin nicht, produziere nicht und führe nicht Regie. Ich spiele natürlich gerne in solchen Krimireihen oder Serien, weil die mir Spaß machen. Ja.
Aber geht es Ihnen auch so, dass wenn Sie als Zuschauerin Fernsehen gucken, es ein paar Krimis zu viel sind?
Ja, ganz ehrlich, ja. Wir haben so viele tolle Themen, so viele spannende Themen, die man anschneiden könnte. In die Richtung sollten wir uns auch bewegen.
Was ist das? Mutlosigkeit von verantwortlichen Redakteuren, die wissen, mit Krimi macht man halt im Regelfall Quote?
Ach, Spannung macht ja immer Spaß, ja. Also wenn Menschen abends im Wohnzimmer sitzen auf dem Sofa und dann spannende Sachen sehen, ist es, also Komödie und Krimi sind ja so die Königsdisziplinen, würde ich sagen, im TV. Ich kann Ihnen die Frage nicht beantworten. Ich wünschte mir einfach nur mehr, ja, wirklich Mut und Bereitschaft und nach vorne.
Haben Sie sich als Schauspielerin jetzt ausschließlich aufs Fernsehen kapriziert oder machen Sie auch noch nebenher Theater?
Theater, Kino, Fernsehen, ich singe. Ich bin, das Schöne im Jahr 2018 ist, dass die Welt so offen geworden ist, dass man sich prinzipiell in gar nichts mehr irgendwie festlegen muss. Und ich möchte mich als Künstler nicht festlegen und sagen, ich spiele nur Theater oder ich spiele nur Kinorollen. Das kann ich mir ja gar nicht leisten.
Wenn Sie so breit aufgestellt sind, gibt das auch ein Gefühl von Sicherheit, weil irgendwo wird schon ein Angebot dann angeflattert kommen?
Sicherheit und Kunst, das ist leider überhaupt, hat nichts miteinander zu tun. Unser Beruf ist nicht sicher, aber es gibt viele Möglichkeiten, wo ich mich austoben kann, kreativ. Und das ist das Schöne, dass ich nicht festgenagelt bin. Und
haben Sie auch ein finanzielles Polster, wenn ich fragen darf, für schlechtere Zeiten?
Ich versuche es natürlich, also ich bin da relativ vernünftig und ich spare nicht, ich mag den Begriff nicht, ich bin auch nicht geizig, aber ich lege natürlich etwas zurück.
Okay.
Als nicht mal für schlechte Zeiten, sondern einfach um ja, so wie Sie sagen, Polster zu haben.
Mhm. Was die Musik angeht, da machen Sie ganz verschiedene Dinge. Debütalbum ist im vergangenen Jahr rausgekommen. Spielen genau. Wir auch was drüber in der zweiten SWR1-Leutestunde mit Natalia Avellon. Ist es eigentlich für Sie, sich selbst singenderweise zu hören?
Habe ich mir jetzt auch gerade gedacht, das ist irgendwie surreal. Also ich erlebe mich nicht als ich, die da singt, sondern irgendjemand, der da singt.
Wirklich?
Ja, das ist komisch. Das ist, sind so zwei Seelen in meiner Brust. Einmal die Künstlerin, einmal die Privatperson. Jetzt bin ich hier natürlich bei Ihnen.
Als öffentliche Person,
als öffentliche,
auch
ein Stück weit. Aber auch privat sitze ich ja auch hier. Und das ist irgendwie lustig.
Haben Sie trotzdem noch konkrete Erinnerungen, keine Ahnung, wie das Stück entstanden ist, wie die Aufnahmesituation war, welche Probleme es gegeben hat?
Bei diesem Stück habe ich mit zwei Songwritern geschrieben in einem kleinen Wohnzimmer. Und dann lag ich da auf dem Sofa, die lagen auch auf dem Sofa und dann haben wir so gequatscht über mein Leben, was da gerade passiert ist. Und ich musste wohl da mit meinen Liebeserfahrungen irgendwie klarkommen und habe so psychoanalyse-mäßig das Album aufgenommen, wovon ich wirklich weit entfernt bin. Also es gibt wirklich keinen Herzschmerz in meinem Leben gerade, Gott sei Dank. Und dann verarbeitet man so seine Gedanken, seine Emotionen und dann wirft man das so zusammen, schreibt und...
Bei diesem Debütalbum, wie viel Text, wie viel Musik ist von Ihnen?
Ich glaube, da sind 13 Songs drauf und 6 sind von mir. Also ich habe mitgeschrieben,
okay,
bei fast der Hälfte und habe überall mitgesprochen. Also beim kreativen Prozess war ich immer dabei und das wurde jetzt nicht eingekauft und mir aufs Auge gedrückt.
Haben Sie eine professionelle Gesangsausbildung?
Nein. Also ich habe einen Coach, mit dem ich arbeite und mache natürlich jeden Morgen meine Gesangsübungen für mich. Aber ich habe jetzt keine professionelle Ausbildung von 3 Jahren. Aber natürlich, es gibt Techniken, es gibt Übungen, die man...
Diese Welt der Musik und die Welt des Films und des Fernsehens, Sie kennen nun beide.
Ja.
Ist das irgendwie 1:1 oder unterscheiden die sich auch in ein paar Punkten?
Ich würde sagen, die Musiker sind offener. Die Musiker unterstützen sich gegenseitig sehr gerne. Da gibt es ja Feature, ja, man arbeitet miteinander, fragt sich an. Im Schauspiel ist es eher so ein bisschen, Konkurrenz ist vielleicht übertrieben, aber da schaut jeder so gerne für sich und baut sein Häuschen und sein Universum auf. In der Musik ist es einfach... wie eine große Familie. Ist man auch beim Film, wenn man einen Film dreht. Aber ich finde Musik irgendwie ja offener und lockerer.
Ja gut, aber so eine Konkurrenzsituation bei Schauspielern, die gibt es ja auch de facto. Also kriegst du die Rolle, krieg ich sie nicht.
So ist es. Also wenn man im gleichen Alter sich befindet und optisch vielleicht noch konkurriert, ist es halt so. Ja, aber... ich mag das ja nicht so gerne. Ich sehe das nicht so. Ich sehe das immer als Ansporn und Herausforderung und Motivation und nicht als Konkurrenz.
Mhm. In dieser Musikszene trifft man ja immer auch auf bestimmte Leute, die man von irgendwoher kennt.
Ja.
Und dann erlebt man sie leibhaftig. Beispiel Udo Lindenberg.
Ja.
Was ist Udo für Sie, für einer?
Wissen Sie, das Lustige oder das Schöne ist, wenn man als junger Mensch, als Kind oder Teenager Idole hat oder Musik hört, ob es Udo ist oder Bela B. eben, man bekommt sie auf CD mit und auf einmal steht man mit den Leuten entweder im Studio oder ist sozusagen befreundet. Udo Lindenberg, also befreundet ist jetzt übertrieben. Wir kennen uns, schätzen uns und telefonieren ab und an. Er hat mich auch zu den SWR3 Live-Lyrics gebracht. Und
was machen Sie da?
Das ist eine Show, bei der eben meist englische Texte übersetzt werden in Form von kleinen Theaterinszenierungen oder Musicalstücken. Und da hat er gesagt, Natalia, hast du nicht Lust? Ich bringe euch da zusammen, das wäre doch gut für dich, Mädel, du bringst dein Album raus, hier Musik, live auf der Bühne, viele Leute. Das ist toll. Udo ist ein Mensch, den ich sehr schätze als Künstler und vor allem als Mensch.
Sie sind eine Frau, die sehr jung, als Kind noch, Ende der 80er, mit der Familie, mit den Eltern aus Polen nach Deutschland gekommen sind. Warum?
Genau. Die politische Lage damals in Polen war schwierig. Man wollte, glaube ich, als Eltern eine bessere Zukunft seinen Kindern bieten, sich neu orientieren, Freiheiten genießen, die man vielleicht im eigenen Land nicht hatte. Mhm. Und wenn man da politisch anders orientiert war, hat man sich dann entschieden, sein Land zu verlassen.
Auf welchem Weg sind Sie dann nach Ettlingen gekommen?
Nach Ettlingen sind wir. Wir haben ja damals Asyl beantragt und dann wurde man eben zugewiesen. Und wir wurden dann nach Baden, ja.
Und waren dann erstmal eine relativ lange Zeit in einem Flüchtlingslager,
genau.
In einem Aufnahmelager.
Ja.
Und als Sie, wenn Sie sich zurückerinnern, Sie waren 8, 9, 10 Jahre alt, Sie konnten kein Deutsch, kaum, gar
kein Deutsch.
Null.
Nein, null. Null. Das war spannend, das war sehr, sehr interessant für mich als Kind, war das aufregend, weil ich wurde gleich eingeschult. Ich wurde zwar zurückgestuft von der dritten in die zweite Klasse, aber es war insofern aufregend, weil ich wirklich, die Kinder sind auf mich eingeströmt, haben auf mich eingeredet, die Lehrer auch, und ich habe nichts verstanden. Ich konnte nur, ich kann nichts verstehen, war mein einziger Satz. Und habe das aber innerhalb von 6 Monaten als Kind einfach sehr schnell erlernt, weil da hat man keine Berührungsängste.
Ja, unterstützt auch von den Eltern, die gesagt haben, wenn wir jetzt hier sind, wir wollen hier bleiben, und Sprache ist eben was enorm Wichtiges.
Wenn nicht das Wichtigste, um zu kommunizieren natürlich, um sich zu integrieren. Und wie gesagt, Kinder nehmen das sehr spielerisch auf, beim Spielen, beim Kommunizieren während der Schulzeit. Und die Kids waren sehr gespannt auf mich, haben mich aufgenommen in ihren Freundeskreis. Die Nachbarn haben uns auch natürlich erstmal beobachtet, haben festgestellt, die sind in Ordnung.
Sie haben da unterm Strich eher positive als negative Erfahrungen gemacht, wenn Sie zurückgucken?
Zu 99,9%. Ja. Sehr, sehr positiv. Auch in der schwierigen Zeit in den 90er Jahren, in der wirklich viele Flüchtlingslager gebrannt haben, muss man sagen, wurden wir von unserer Gemeinschaft, von unserer Dorfgemeinschaft sehr warmherzig aufgenommen.
Ja, und auch bedingt durch den Krieg im früheren Jugoslawien auch nochmal zusätzlich viele Flüchtlinge aus diesen Regionen Osteuropas gekommen sind.
Aber es war wirklich eine sehr positive Zeit und so sollte es, glaube ich, auch beidseitig ablaufen. Integration und Toleranz.
Was hat sich bei Ihnen noch vermittelt oder was war da noch wichtig, dass man selbst auch Leistung bringen muss, dass man Disziplin braucht, Selbstdisziplin?
Und zwar mehr als die Einheimischen natürlich. Also man muss sich ja durchsetzen und beweisen und will nicht, ich kann mich erinnern, dass ich eben nicht negativ auffallen wollte in dieser Zeit. Meine Eltern, meiner Mutter vor allem wiederum war es wichtig, dass ich laufen kann sozusagen, was auch natürlich Kleider, Schulranzen, die Möglichkeiten, dass ich da nicht rausfalle oder als Underdog, als Außenseiter abgestempelt werde. Also versucht man sich gut zu integrieren einfach.
Ja, wobei ich erinnere mich gerade, mir fällt gerade ein, vor ein paar Monaten haben wir eine Sendung gemacht mit einer jungen Frau, die auch aus Polen nach Deutschland gekommen ist, die erzählt hat, dieser Anpassungsdruck, Formulierung klingt negativer als gemeint, der sei bei Polen besonders hoch. Also die Bereitschaft, sich intensiv auf das, was kommt, einzulassen.
Ich glaube, die Polen, ich glaube, das Land, ich glaube, wir möchten nicht auffallen. Auch nicht positiv teilweise, habe ich das Gefühl. Ja, also nicht herausstechen, aber herausstechen wollte ich, weil sonst wäre ich nicht Künstlerin geworden. Aber es war schon doch der Druck, den man sich selbst auch macht als Kind, ist auch groß.
Okay.
Man will natürlich die Eltern nicht enttäuschen, man will den Rektor, die Schule, die Lehrer nicht enttäuschen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Jetzt haben wir gerade in den Nachrichten gehört, Frau Merkel wird aller Wahrscheinlichkeit nach den CDU-Vorsitz abgeben. Was geht Ihnen da durch den Kopf?
Ich habe Ihnen vorhin gesagt, ich möchte nicht mit ihr tauschen, mit keinem der Politiker. Es ist eine schwere Aufgabe, die man hat. ich schätze sie als Instanz insofern, dass es einfach, es gehört ja Mut dazu, diese Position einzunehmen und auszuführen. Politik ist aktuell traurig. War es, glaube ich, schon immer, ja. Mhm. Und ich glaube, im nächsten Leben, wer weiß, würde ich mir vielleicht wünschen, wirklich in die Politik mich da aktiv zu beteiligen, wirklich auch in die Richtung auszubilden, um was zu bewegen.
Würden Sie den Begriff traurig auch auf die SPD anwenden? Eine große, stolze, demokratische, traditionsreiche Partei, die jetzt so den Bach runtergeht?
Ja, passt der Begriff traurig auf jeden Fall. Ja, aber ich denke, es gehören jetzt Veränderungen.
Veränderungen dazu. In welche Richtung?
Man muss sich überlegen, was man ändern muss in der Politik, in den Richtlinien, die man verfolgt. Und die Menschen sind nicht zufrieden.
Ganz offenkundig nicht. Was Frau Merkel angeht, da gab es ja dann immer seit 2015 zwei Lager. Die einen, die gesagt haben, toll, Willkommenskultur, wir zeigen unser freundliches Gesicht. Und die anderen, die gesagt haben, geht überhaupt gar nicht. Deutschland verliert seine Souveränität und ja.
Ist ein ganz schwieriges Thema und da kann ich jetzt nicht eine pauschale Antwort dazu geben. Das ändert sich ja auch immer, wenn man die Phasen beobachtet und die Medien verfolgt. Ich verstehe Ängste der Menschen, ich verstehe die Empathie. Ich finde es toll, wenn Menschen, gerade wie bei uns in Berlin, 250.000 waren auf der Straße. Wir sind bunt, wir sind mehr. Dann gibt es aber wieder die anderen, die sagen, wir sind zu bunt, weil zu viel Kriminalität. Das muss man lösen und ich glaube, das ist lösbar, aber allerdings nachhaltig.
Wir haben vorhin an Ihrem ganz persönlichen biografischen Beispiel versucht klarzumachen, wie das ist, wenn man in ein vollkommen fremdes Land kommt.
Ja.
Also Sie aus Polen nach Deutschland. Ja. Sprache extrem wichtig. Was noch? Auch die Bereitschaft, die Regeln, die Spielregeln, die Gesetze, die Normen dieses Landes zu akzeptieren.
Genau. Bildung ist natürlich das A und O, finde ich immer. Ja, umso mehr Wissen man sich aneignet und erfährt, umso toleranter wird man, umso weltoffener wird man. Sich anzupassen, ohne sich zu vergessen, ist, glaube ich, immer ein gutes Thema. Wie funktioniert das Land? Recherchieren, schauen, wo lebe ich denn? Wie ist die Wirtschaft, die Politik, Religion, die Kultur? Einfach sich auseinandersetzen und nicht in seinem abgeschotteten Ghetto, nenne ich das jetzt mal, leben und von der Außenwelt nichts mitzubekommen. Das gilt für beide, für die nach Deutschland kommen, aber auch für uns Deutsche. Ich sage jetzt uns, weil ich bin Deutsch-Polin, ich bin ja mehr deutsch als polnisch eigentlich.
Ja.
Ist ja auch so, wenn ich in ein anderes Land gehe als Deutsche, fangen wir bei Mallorca an, jetzt ganz, ganz simpel, oder gehen weiter, sollte man sich auch anpassen.
Im Duett Natalia Avellon und Tom Gäbel. Wie kam es dazu?
Tom hat mich angefragt, hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, für sein neues Album einen Song aufzunehmen, nämlich diesen Titel. Wir haben gemeinsame Bekannte, also Kollegen, mit denen wir gearbeitet haben, vom Management seitens der Plattenfirma. Und dafür habe ich mich geehrt gefühlt. Es macht mir Spaß, immer mit anderen Künstlern zu arbeiten. Und ich fand den Titel schön.
Angenehmer Typ auch.
Sehr angenehmer Typ, sehr lustig und wir waren im Studio, wir waren in den Hansa-Studios in Berlin. Da war kurz vor mir Johnny Depp mit Alice Cooper,
okay.
Pharrell Williams, David Bowie, früher und die Aura ist schon toll dann in solchen Studios.
So, jetzt haben wir noch 3 Minuten Zeit. Reden wir über Peter oder reden wir über MeToo? Sie entscheiden.
Beides wichtige Themen, wir können gerne über MeToo sprechen.
Okay.
Ich würde die Themen beide als sehr wichtig abstempeln oder bezeichnen, aber.
Also, Peter, Ihr Engagement für die Tierschutzorganisation, die sich um die Belange von Tieren kümmert. MeToo, diese Bewegung, die es seit einem guten Jahr ausgehend von Amerika inzwischen international gibt, gegen die Diskriminierung von Frauen, gegen Übergriffe, die von Seiten von Männern passieren. Mhm. Was war das Schlimmste, was Ihnen als Künstlerin widerfahren ist?
Ich hatte großes Glück. Ich muss sagen, als ich jung war, noch lange bevor Uschi Obermeier, gab es jemanden in einer höheren Position, der mich zum Essen eingeladen hatte. Ich war grün hinter den Ohren, wir waren Essen, so in der Öffentlichkeit quasi. Der hat mir dann eröffnet, wenn du mit mir verreist oder auf eine Yacht fährst, dann helfe ich dir. Und dann habe ich auf
die innere Stimme gehört.
Nee, dümmlich gestellt. Ach so. Hab gesagt, du, ich bin ja so polnisch-katholisch erzogen worden und nein, das geht nicht, das mache ich nicht und so weiter. Ich wusste ja ganz genau, was ich sage. Und dann hat er mich nach Hause gefahren und wollte mein Dekolleté küssen. Dann habe ich den wirklich weggeschubst, hab gesagt, so, das letzte Mal und hier hört's auf. Wir treffen uns nicht mehr, ich gehe nicht mehr essen. Ich bin aber jemand, der, glaube ich, charakterlich fest im Sattel sitzt. Da bin ich meiner Familie dankbar und ich sage nein. Ich ziehe Grenzen und mir sind die Konsequenzen auch egal. Wenn es um meine Privatsphäre oder Intimsphäre geht, da gibt es klare Grenzen. Jetzt gibt es aber junge Mädchen, die frisch in der Branche sind, Bedenken und Angst haben, die möchten hoch hinaus. Da kommt irgendjemand, der sagt, du, so läuft es ab bei uns und da musst du mit mir jetzt hier ins Hotel und mich massieren und, und. Und natürlich will die Frau nicht, also dieses junge Mädchen nicht. Und auf einmal geht die Tür zu, man ist mit diesen Menschen unter vier Augen in diesen vier Wänden eingesperrt und kriegt Angst. Ich kann alles nachvollziehen. Ja, es gibt einfach Menschen, die nicht reagieren können.
Mhm. Aber verstehe ich Sie richtig, es ist schlussendlich dann wirklich sinnvoller, selber die Grenze zu setzen, auch riskierend, dass man den ein oder anderen Job dann nicht bekommt?
Ich kann nur von mir sprechen. Für mich war es immer das Wichtigste, mir treu zu bleiben und mir in den Spiegel zu schauen. Und ich möchte gesund einfach leben.
Ja.
Deswegen ziehe ich Grenzen und sage, das mache ich nicht.
Nachdem jetzt zwei Namen in der Öffentlichkeit sehr ausführlich diskutiert wurden, Weinstein in den USA, Wedel in Deutschland, denken Sie, dass sich in der Branche grundlegend was ändert und Übergriffe dieser Art so einfach nicht mehr passieren?
Natürlich. Es ist in die Öffentlichkeit gekommen. Wir haben, darf man nicht vergessen, die Social Media. Alles wird mittlerweile mit dem Handy aufgenommen. Man hat die Möglichkeit, Gespräche aufzunehmen, zu filmen heimlich. Man hat immer Beweise. Diese Menschen, jetzt vor allem Männer leider, muss man sagen, ich denke schon, dass sie da jetzt auch Angst haben, in die Öffentlichkeit zu geraten mit dieser Thematik, was super ist. Das darf es einfach nicht geben. Ob von seitens Frauen oder Männern, das ist jetzt egal, dieser Geschlechter, dieses Geschlechterthema. Respekt muss sein und ein Nein zu akzeptieren, das ist das A und O.
Das war Ihr Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Vielen herzlichen Dank.
Eins gehört.